Ja, mit dem Predigen ist das so eine Sache, ne? Manchmal, wenn man sich so vorbereitet hat, schöne Dinge neu ins Bewusstsein gerufen hat und das Ganze zu einer Rede zusammengestellt hat. Und vielleicht noch denkt, der Geist Gottes ist mit einem, dann steht man hier vorne und spricht mutig und kühn. Es gibt aber auch die anderen Situationen, da klappt es nicht mit der Vorbereitung, da kommt man nicht zur Ruhe, da findet man keine Konzentration, da wird man abgelenkt und schließlich macht auch noch die EDV, was er will, so ungefähr. Jetzt ratet, warum ich diese einleitenden Worte sage, weil es eigentlich so das zweite Beispiel ist, wie ich heute vorne stehe. Und ja, wenn man mal eine Predigt vergleicht mit einer guten Mahlzeit, eine gute Predigt mit einer guten Mahlzeit, dann hat man da Klöße und ein Gericht. Es gibt aber auch eine andere Art zu essen, das Buffet mit vielen verschiedenen Dingen. Ich habe heute keine einheitliche Predigt mitgebracht. Es ging mir irgendwie, ja, wie ich eben ungefähr beschrieben habe. Ich habe verschiedene Texte mitgebracht, an die ich mal zusammengeschrieben habe. Und davon nehme ich jetzt einige, so habe ich mir das jetzt vorgenommen. Und denkt vielleicht mit euch nochmal darüber nach, dann über die einzelnen. Ja, danke. Das mit dieser Hampelei, das lenkt euch zu sehr ab und mich nervt's, gell? Mal schauen, ob das jetzt besser wird. Der Anfang. Wüst, leer und finster. Das ist die Zustandsbeschreibung der Erde, bevor Gott daraus ein sehr gut schuf. Wüst, leer und finster. Manchmal beschreiben diese Worte auch meinen Zustand. Wüst oder verwüstet. In meinem Leben wurde manches verwüstet. Eine Katastrophe hat ihre Spuren hinterlassen. Ich bin beschädigt. So geht es uns als Menschen, so geht es vielleicht auch dem einen oder anderen heute. Wüst, leer und finster. Manchmal beschreiben diese Worte den Zustand vor einem Neubeginn, den Anfang eines Vorhabens, eines Auftrages, eines Projektes oder einer Aufgabe, wie damals vor Erschaffung der Welt. Wüst, leer, im gewissen Sinne auch finster, vielleicht beschreibt das auch deinen momentanen Zustand. Du hoffst auf Veränderung. Wüst, leer und finster waren die Gegebenheiten, aus denen heraus Gott Himmel und Erde schuf. Das zeigt Gottes Schöpfungsmacht genauso wie Gottes Schöpfungswillen. Niemand hat ihn gezwungen, sich diesen dunklen Durcheinander anzunehmen. Er wollte es. Die Schöpfungsgeschichte zeigt uns einen Schöpfergott, der kann und will. Für eine neue Schöpfung. Dankeschön. Für eine neue Schöpfung oder eine Veränderung ist es nicht so entscheidend, wie schlecht die Voraussetzungen sind, sondern wie stark und wie mächtig der Schöpfer ist. Und das ist in unserem Leben so, wie stark und wie mächtig der Schöpfer ist. Das zeigt uns die Schöpfung. Und das sollte uns Mut geben, auch für uns zu hoffen und zu sagen, Gott, auch wo es bei mir wüst, leer und finster ist, kannst du als der Schöpfer eingreifen. Bleiben wir noch ein bisschen bei der Schöpfung. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Denke ich über diese ersten Zeilen im biblischen Schöpfungsbericht nach, fallen mir zunächst Begriffe wie dunkel, schaurig, öde und leblos ein. Wüst, leer und finster, so wird hier diese Erde beschrieben, bevor Gott sein schöpferisches Werk an ihr begann. Diese Erde, diesen einen Chaosplaneten, suchte er unter zigtausend anderen aus. Vermutlich hätte er genug Alternativen mit besseren Voraussetzungen gehabt. Was ich mit dunkel, schaurig, öde, leblos als ungeeignet abwerte, nimmt Gott und macht etwas unvergleichlich Einzigartiges daraus. Eine geniale Schöpfung, die an Schönheit unübertroffen ist. Eine Schöpfung, die schließlich mit sehr gut ausgezeichnet wird. Gott wählt und uns aus, obwohl wir denken, andere wären viel geeigneter, viel besser, viel richtiger. Und trotzdem kann es sein, dass Gott sagt, du, mit dir mache ich das. Und weiter bleiben wir bei der Schöpfung. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. und dazu ein Gebet. Herr, ich bitte dich um das Wirken deines Geistes über mir. Über mir, das bedeutet alles, was mich ausmacht, alles, was ich bin und warum ich bin, wie ich bin. Auch alles, was ich getan oder gedacht oder unterlassen habe. Alles, was ich denke oder gedacht habe und alles, warum ich so denke oder gedacht habe. Genauso auch alle meine Gefühle, jeder Anlass, jede Ursache und jeder Hintergrund meiner Gefühle. Alles, was meine Gefühle, Gedanken und Taten mit mir getan haben, was sie zu dem, was ich heute bin, beigetragen haben. Herr, lass deinen Geist über all dem wirken. Über all dem Guten und allen Schlechten, über all dem, was dir gefallen und alles, was dir nicht gefallen hat. Über allem, was Umstände, Situationen, Menschen an und mit mir getan haben. Das alles und alles, woran ich gar nicht denke, aber was irgendwie zu dem, was mich ausmacht, beiträgt, es sei unter dem heiligen Wirken deines Geistes. So wie damals der Geist Gottes über der Schöpfung, über der Dunkelheit schwebte und brütete, könnten wir so fast sagen, so sei der Heilige Geist über allem, was uns ausmacht, damit Gott seine Schöpfung in uns entfalten kann. Mir ist aufgefallen, dass vielleicht viel öfters, als mir bewusst war, Gott in der Schöpfung sich damit vorstellt, dass er sagt, ich bin der Schöpfer Himmels und der Erde. Oder dass auch seine Nachfolger oft gesagt haben, ich folge dem Gott, der Himmel und Erde gemacht hat. Vielleicht ist das viel bedeutender, viel wichtiger, als uns bewusst ist. Vielleicht viel ermutigender, dass wir sehen, Gott ist ein schöpfender Gott, weil es auch für uns dann Chancen gibt. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles Gewürm des Erdbodens nach seiner Art. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau, schuf er sie. Als Schöpfer, als Ursprung des Lebens, kreativ, künstlerisch, willig und fähig, aus ungünstigen Gegebenheiten Einzigartiges zu machen. So stellt sich Gott im biblischen Schöpfungsbericht vor. Nicht irgendwo auf Seite 200 irgendeine Abhandlung über ihn, sondern auf den ersten Seiten der Bibel, gewissermaßen auf der Titelseite der göttlichen Nachrichten. Er scheint ihm wichtig zu sein. Er scheint Gott wichtig zu sein, dass wir wissen, er ist Schöpfer, er ist schöpferisch. Manchmal stehen Dinge zwischen Gott und uns und sie verhindern das, dass das geschieht, was Gott möchte. Und das kann Fehler, Sünde sein und da ist Vergebung wichtig. Vergebung. Machen wir uns ein bisschen Gedanken über Vergebung. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und den Überrest seines Erbteils, die Übertretung, erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Herr, bei dir ist Vergebung. Dabei geht es nicht um eine reine Weste, um vor Menschen gut dazustehen. Auch nicht um einen eitlen Perfektionismus, der eine solche gern zur Schau trägt. Es geht um befreiende Gnade für belastende Sünde. Befreiende Gnade für belastende Sünde. Dabei geht es um Vergebung und das ist, was Gott uns schenken möchte. Es geht um heilende Gnade für Beschädigungen durch die Sünde. Gott möchte auch wieder gut machen, heilen, was die Sünde in uns beschädigt hat. Es geht um verändernde Gnade für sündige Neigungen. Gott möchte uns verändern, auch in den Neigungen, die wir manchmal mitbringen, die uns zur Sünde verführen wollen. Vergebung beschenkt mich mit dem Privileg eines unbelasteten Gewissens und damit den freimütigen Zugang zu Gott, dem Vater. Das ist ein Geschenk. Zugang zu Gott, dem Vater, durch Vergebung. Vergebung beschenkt mich mit dem Privileg eines unbelasteten Gewissens und damit den Zugang zu Gott, dem Vater. Wie ein Kind, was so ganz frei auf seinen Vater zukommt, weil es sich einfach wohlfühlt, weil es sich angenommen weiß. Und Vergebung kann uns in diesen Zustand versetzen. Menschen, die Vergebung bekamen, waren nicht solche, die mit Erklärungen ihrer Schuld entschuldigten, mildern oder von sich weisen wollten. Es waren diejenigen, die sich demütig zur Schuld bekannten und um Gnade baten. Dem Demütigen gibst du Gnade. So wird uns von Gott gesagt, Gnade, die vergibt. Den verknirschten Zöllner, der sich als Sünder bekannte und um Gnade bat, vergabst du. Er ging von dir gerechtfertigt seinen Weg, nicht aber der selbstgerechte Pharisäer. Das nimmt Bezug auf die, wo die Bibel uns dieses Beispiel zeigt, wo der überwältigte Sünder neben dem Pharisäer steht und betet und der Sünder sagt, Gott sei mir Sünder gnädig und der Pharisäer, ich bin so gerecht, danke, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Aber der zerknirschte Sünder, dieser zerknirschte Zöllner, der ging gerechtfertigt seinen Weg. Der hat Gnade empfangen. Herr, du siehst das Herz. Dieser Frau, die deine Füße mit Tränen wusch, hast du Vergebung ihrer Sünden bezeugt. Offensichtlich ohne, dass sie laut darum gebeten hatte. Nicht aber dem selbstgerechten Pharisäer neben ihr, der ihr nur eitle Verachtung für sie hatte. Du hast einen Lahmen, der von vier Freunden zu dir gebracht wurde, Vergebung zugesprochen. Es wird uns nicht berichtet, er hätte laut darum gebeten. Auch von dieser Ehebrecherin, der du zusagtest, sie nicht zu verdammen, lesen wir von keinem Sündenbekenntnis. Du hast das Herz gesehen. Vielleicht haben sie, uns unbekannt, laut oder leise, von Menschen gehört oder nicht gehört, um Vergebung gebeten. Vielleicht aber haben sie nicht einmal sich getraut, um Vergebung zu bitten, aus Scham oder aus einem zerbrochenen Herzen und gedemütigten Geist. Dem Demütigen aber gibst du Gnade. Und bei dem zerbrochenen Herzen wohnst du. Wie uns dein Wort sagt, Herr, wo ist so ein Gott wie du? Gott aber beweist seine Liebe uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben? Herr, bei dir ist Vergebung. Du hast alles getan, damit Vergebung möglich ist. Bevor wir geboren wurden, also bevor wir gesündigt haben, auch bevor wir um Vergebung bitten konnten oder wollten, hast du es getan. Du hast die Initiative ergriffen, das Kreuz erlitten, den Preis bezahlt, ehe wir überhaupt die Notwendigkeit von Vergebung erkannten, ehe wir darum bitten würden. Vergebung, nicht Verdammnis. Das zeigt doch, dir ist es größte Priorität, uns zu retten, uns zu erlösen, uns zu vergeben. Es ist dein Wunsch, dem Demütigen Gnade zu geben, Vergebung und nicht Verdammnis. Du schenkst Vergebung den aufrichtig Bittenden, auch wenn er sich selbst noch verdammt, sich als unwürdig erkennt oder gerade dann. Vater, du hast mich aus Liebe gerettet. Nicht einfach nur gerettet, sondern aus Liebe gerettet. Nicht, weil du einer moralischen Pflicht nachgehen oder einem religiösen Anspruch gerecht werden wolltest. Nicht, um dir selbst auf die Schulter klopfen zu können oder von irgendjemandem gut dazustehen. Auch nicht, um den Himmel zu beeindrucken. Solche Motive waren es nicht, die dich dazu bewegten. Es war deine Liebe. Vater, deine Liebe ist ewig. Du bist ewig und ewig derselbe. Deswegen hast du mich schon immer geliebt, auch schon bevor es mich gab. Deswegen liebst du mich, auch wenn es mich hier einmal nicht mehr gibt. Dann hast du mich in die himmlische Ewigkeit hineingeliebt und liebst mich endlos. Aber jetzt und heute lebe ich in dieser Welt, fähig, dich zu enttäuschen und doch jetzt und heute geliebt. Denn deine Liebe ist ewig und ewig ist immer, also auch jetzt. Vielleicht hören wir hier auf. Das sind Gedanken, der ein oder andere hat dich vielleicht abgeholt. Den einen oder anderen musst du vielleicht fertig denken und weiterdenken. Aber es sind neben all dem, was Inhalt diese Gedanken waren, eigentlich auch eine Ermutigung für dich zu etwas anderem noch. Eigentlich zu etwas, was der Alex vorhin gesagt hat. Bleib dran in deiner Beziehung zu Gott. Es sind Texte, die sind zum Teil entstanden, vielleicht in den schlaflosen Stunden der Nacht oder in dem Versuch und der Bemühung und der Gelegenheit des Gespräches mit Gott überhaupt, stille Zeit, Gebet. Und so kannst auch du erleben, du kannst es üben und erleben, dass du Gott begegnest, wenn du ihn suchst im Gebet, in der stillen Zeit. Ich bete noch mit uns. Ja, das ist so ermutigend, dass du für uns positiv und offen bist. Dass du für uns ein offenes Herz hast, dass wir zu dir kommen können. Und ich sehe es ja selbst in mir. Ich versäume das sogar manchmal, obwohl es doch so gut ist. Mach uns fest darin, dich zu suchen, dein Herz zu suchen, die Wege zu finden und die Wege zur Gewohnheit zu machen, dass wir dich hören können, dass wir mit dir reden können. Du uns dein Wort ins Herz pflanzt und dass dein Wort uns ermutigt und verändert. Wo du heute vielleicht den einen oder anderen angesprochen hast, ermutigen willst, dass du mit ihm Großes und Wichtiges schaffen willst, oder wo du ihn ermutigen willst zur Vergebung, dann mach es fest und lass es geschehen. So seid gesegnet durch das Wort unseres Herrn. Amen.